Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den FachexpertInnen der MedUni Wien zu lernen. Die heutige Spezialfolge ist eine sogenannte Q&A-Folge. Das heißt, darin gehen wir auf Fragen ein, die viele Frauen beschäftigen, von hormonellen Veränderungen über Fruchtbarkeit bis hin zum allgemeinen Wohlbefinden. Heute spreche ich mit Professor Johannes Ott und Dozentin Marlene Hager über diese Themen, um verständliche und hilfreiche Antworten zu liefern, die im Alltag weiterhelfen und dazu beitragen, sich besser informiert zu fühlen. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Norsan entstanden ist. Die Werbeblöcke stehen in keiner Verbindung zur Medizinischen Universität Wien. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und versorgt Sie mit hochwertigen Fisch- und Algenölen, die Ihnen die richtige Dosis an Omega-3 liefern, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Für Frauen sind hochdosierte Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, sei es für die Herzgesundheit, die Knochen und Gelenke, das Sehvermögen sowie den Erhalt der normalen Gehirnfunktion. Der individuelle Omega-3-Index kann als Selbsttest zu Hause oder bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt überprüft werden. Weitere Infos finden Sie unter www.norsan.de und für die Schweizer Hörerinnen unter www.norsan.ch. Starten wir gleich mit der ersten Frage, die wir bekommen haben. Eine Podcast-Hörerin will Folgendes wissen. Hormonelle Veränderungen haben ja großen Einfluss auf den weiblichen Zyklus. Warum ist das so und welche Ursachen können beispielsweise hinter Menstruationsstörungen stecken?
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf und ein bisschen plaudern darf. Das ist eine unglaublich große Frage. Also dazu muss man sich vielleicht zuerst einmal grob ansehen, wieso der Zyklus überhaupt funktioniert. Man unterteilt es ja, wenn das gut funktioniert und ein regelmäßiger Zyklus ist, in eine stabile erste und eine stabile zweite Zyklushälfte, wobei in der ersten Zyklushälfte eine Eizelle bei einer Frau im normalen fruchtbaren Alter Östrogen produziert, also das weibliche Hauptgeschlechtshormon. Und dann in der Mitte kommt es zum Eisprung. Und nach dem Eisprung, dann kommt die zweite Zyklushälfte, wodurch das Gelbkörperhormon, Progesteron, die Gebärmutterschleimhaut ein bisschen umgebaut wird und architektonisch sozusagen empfängnisbereit aufgebaut wird. Und das alles sollte ungefähr so 28 Tage ablaufen, Eisprung ungefähr in der Mitte. Bei Zyklusstörungen ist üblicherweise die Länge der ersten Zyklushälfte verändert und die der zweiten ungefähr immer konstant zwischen 12 bis 15 Tagen, wie auch das immer bei der individuell betroffenen Frau ist. Und gesteuert wird das Ganze durch die Hirnanhangsdrüse, die Hormone follikelstimulierendes Hormon und luteinisierendes Hormon. Und hier kann quasi der Teufel in jedem Detail drinnen stecken, denn es kann jeder dieser Prozesse ein Problem haben. Es könnte sein, dass die Hirnanhangsdrüse nicht funktioniert, sogar der ein Gehirnkern, der darüber noch eine größere Regulation oder eine Überregulation macht. Hier kann es zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommen, zu Eisprungsstörungen, sogar zum Ausfallen des Eisprungs. Es kann auf der Ebene der Eierstöcke Probleme geben. Es könnte hier zum Beispiel zum vorzeitigen Wechsel kommen, wo der Eierstock gar nicht mehr funktioniert. Es könnte beim PCO-Syndrom dazu kommen, dass zu viele männliche Hormone produziert werden und die Eizellreifung nicht gut funktioniert. Im Endeffekt kann es unklare Störungen des Eisprungs geben und im Endeffekt möglicherweise auch Probleme im sogenannten hormonellen Gleichgewicht in der zweiten Zyklushälfte, wo da zum Beispiel viele Frauen an PMS, also prämenstruellen Syndrom, leiden. Das heißt, wir haben quasi wirklich jedes Detail, das ein Problem haben kann. Und daher ist es auch so wichtig, dass wenn Probleme entstehen, dass man sich das durch eine Gynäkologin, einen Gynäkologen abklären lässt, der sich mit Hormonen auskennt, die sich mit Hormonen auskennt und dann wirklich gezielt die eine Ursache zu finden.
Wir haben auch eine Podcast-Folge über die allgemeine Zyklusregulation. Das ist die Podcast-Folge 3. Die nächste Frage kommt von einer Hörerin, die selbst vom sogenannten PCO-Syndrom, Johannes, du hast das schon angesprochen, das polyzystische Ovarialsyndrom betroffen ist. Sie will wissen, was die häufigsten Symptome dieses PCO-Syndroms ist und wie betroffene Frauen am besten behandelt werden können.
Ja, auch ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Zur Beantwortung der Frage, also das PCO-Syndrom besteht ja in seiner Diagnostik aus drei Hauptsymptomen sozusagen. Also einmal der Oligoanovulation. Das bedeutet, dass man entweder nie oder selten einen Eisprung im Zyklus hat. Dann als zweites Symptom ist die Hyperandrogenemie, also die zu hohen männlichen Hormone. Und das kann sozusagen laborchemisch nachgewiesen werden, also indem man Blut abnimmt. Und das kann auch klinisch sich äußern. Das bedeutet, dass die Patientin merkt, dass sie zum Beispiel mehr Haarwuchs am Körper hat. Die meisten unserer Patientinnen stört das, wenn sie es zum Beispiel sehr stark im Gesicht oder am Bauch oder am Rücken haben. Dann merken die das schon selber. Das müssen nicht wir ihnen sagen, sondern sie kommen schon mit diesen Symptomen. Und das PCOM im Ultraschall, das sie alle kennen das PCOS, aber niemand kennt das PCOM. Das PCOM ist einfach die Abkürzung für die PCO-Morphologie im Ultraschall. Das bedeutet, das Bild am Ultraschall, das aussieht wie ein PCO-Syndrom, ist ein PCOM. Und das sind eben diese drei Diagnosekriterien sozusagen. Zwei von diesen drei Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Diagnose PCO-Syndrom überhaupt gestellt werden kann.
Wie schaut denn das aus dann im Ultraschall?
Also einerseits ist das Ovarvolumen ein bisschen vergrößert oder kann vergrößert sein, ist ein Kriterium dafür. Und dass die Patientinnen mehr oder die Frauen eigentlich mehr Follikelchen haben am Eierstock als normal, unter Anführungszeichen. Also einfach ein bisschen vermehrt. Das kommt je nach Ultraschallgerät, je nach Leistung des Ultraschallgeräts gibt es da so Anzahl an Follikeln, über die man quasi nicht drüber kommen darf, unter Anführungszeichen. Oder wo es über diesem Grenzwert dann als PCOM zählt.
Und wie können betroffene Frauen dann am besten behandelt werden?
Also wir haben ja da, muss ich kurz Werbung in eigener Sache machen, wir haben ja da einen in unserem Podcast schon eine Folge über das PCO-Syndrom aufgenommen, wo wir das ganz genau erläutert haben. Folge 1, danke, wo man das genau noch einmal nachhören kann. Aber im Grunde gibt's für Frauen, die ein PCO-Syndrom haben und keinen Kinderwunsch haben, drei große Möglichkeiten, wenn man so will. Also man kann sagen, man nimmt so ein Nahrungsergänzungsmittel, das heißt Myoinositol. Das verbessert ein bisschen die Insulinsensitivität und über diesen Kreislauf sozusagen auch die hormonelle Situation. Wobei das nicht bei allen Patientinnen wirkt. Das heißt, das muss man, wenn die Patientin das möchte, dann kann man das einmal probieren für ein paar Monate. Bei manchen hilft es super und bei manchen hilft es halt gar nicht. Da muss man auf was anderes oder kann man auf was anderes umsteigen. Dann gibt es noch das Metformin. Das ist ein Wirkstoff, der im Rahmen des Diabetes eingesetzt wird und auch der verbessert sozusagen den Zuckerstoffwechsel und darüber auch die hormonelle Situation. Auch das ist etwas, was nicht bei jeder Patientin funktioniert, muss man auch schauen, wie es der Patientin tut sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch die Behandlungsmöglichkeit, die wir alle kennen, nämlich die Pille. Aber die Pille ist in dem Sinn etwas, das man überhaupt nicht nehmen muss fürs PCO-Syndrom. Das sage ich auch allen meinen Patientinnen, dass sie das wissen müssen, dass das PCO-Syndrom nicht ursächlich behandelbar ist. Das heißt, auch wenn Sie die Pille nehmen, wird es nach Absetzen der Pille wieder da sein. Und damit muss auch keine Patientin die Pille nehmen. Es ist nur so, dass halt die Pille gerade diese klinischen Hyperandrogenemie-Beschwerden, also zum Beispiel den vermehrten Haarwuchs oder Akne, wenn sie aus einer Hyperandrogenemie herauskommt, was nicht jede Akne tut, das ist ein bisschen komplexer, aber wenn es von den hohen männlichen Hormonen kommt, dann ist es so, dass halt einfach die Pille kosmetisch sozusagen am besten wirkt. Und wenn das Ziel von der Patientin ist, dann würde ich ihr eine Pille anbieten. Wenn eine Patientin sagt, eigentlich, das brauche ich nicht, ich finde, man muss aufgeben, man muss wissen, dass es das alles gibt und dann kann man sich selber sozusagen entscheiden, aber keine Patientin sollte sich heutzutage noch die Pille sozusagen aufs Auge drücken lassen müssen, nur weil sie ein PCO-Syndrom hat. Genau. Und beim Kinderwunsch gibt es dann auch noch ein paar extra Behandlungsmethoden, die wir aber, ich glaube, das führt jetzt zu weit, oder? Also da verweise ich gerne nochmal auf die PCO-Syndrom-Folge.
Nummer eins, wie
genau,
gesagt.
Genau, Nummer eins.
Und unsere Folgen zum Kinderwunsch. Die haben wir
die
auch noch.
Die natürlich auch.
Genau, IVF und Kinderwunsch.
Viele Fragen, die an uns herangetragen worden sind, die uns erreicht haben, die beschäftigen sich natürlich auch mit dem Thema Fruchtbarkeit. Da machen sich sehr, sehr viele Frauen darüber Gedanken, welche Faktoren spielen denn dabei eine Rolle und welche Schritte können unternommen werden, um die eigene Fruchtbarkeit zu fördern?
Also welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist, das kann man sich ganz gut überlegen eigentlich, wenn man sich überlegt, wie eine Befruchtung eigentlich stattfindet. Also das Erste, was ich mir mal überlegen kann, ist, habe ich ein gutes oder ein normales Spermiogramm des Partners? Das ist erstens einmal schmerzfrei möglich, sehr leicht, in sehr kurzer Zeit möglich und ohne großen Aufwand kann man das durchführen. Das heißt, das ist schon mal ein super Faktor, den man gut abklären kann und möglichst schnell auch abklären kann. Weil Frauen tendieren dazu, den Fehler immer bei sich zu suchen. Das beschränkt sich leider nicht nur auf die Fruchtbarkeit, sondern aufs ganze Leben. Und deswegen möchte ich da gerne motivieren, auch den Partner mit ins Boot zu holen und einmal zu schauen, wie das ausschaut. Und dann, wenn man sich überlegt, wie der Samen zur Eizelle in den Eileiter kommt, also die Befruchtung findet ja im Eileiter statt, dann muss der Samen durch die Gebärmutter, in den Eileiter hinein und dort wartet im Idealfall die Eizelle schon auf die Befruchtung. Und wenn ich mir diesen Weg überlege, dann kann ich zum Beispiel schauen, gibt es irgendwelche Gebärmutterfehlbildungen? Gibt es Eileiterverschlüsse? Sind die Eileiter richtig angelegt? Gibt es da irgendwelche Verklebungen? Gab es mal Infektionen im früheren Leben der betroffenen Frau? Das wären so Dinge, die man sich überlegen kann. Dann sind natürlich regelmäßige Zyklen von Vorteil, nicht unbedingt notwendig, muss man sagen. Also unregelmäßige Zyklen sind keine, wie eh alle wissen, aber unregelmäßige Zyklen sind keine Verhütungsmethode. Das heißt, umgekehrt funktioniert das natürlich nicht. Aber ein regelmäßiger Zyklus macht es schon wahrscheinlicher, dass ich bald mit dem Eintritt einer Schwangerschaft rechnen kann. Und wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat, kann man sich zum Beispiel auch einmal den Hormonstatus anschauen und schauen, wie das so ausschaut. Also das wären so die Faktoren, die man abklären könnte. Und welche Schritte können unternommen werden, um die eigene Fruchtbarkeit zu fördern? Also ich meine, ja, der ewige Satz, den wahrscheinlich alle Ärztinnen und Ärzte immer wieder sagen, ist ein gesunder Lebensstil. Ja, den sollten wir alle haben, egal ob Kinderwunsch oder nicht. Aber das ist sicher mal nicht schädlich für den Kinderwunsch, sagen wir so. Dann Nikotin ist natürlich so eine Sache. Also wenn man raucht, sollte man möglichst wenig rauchen oder im Idealfall zum Rauchen aufhören. Also was an Vorbereitung vielleicht ganz gut ist, dass einfach mal wenn ich jetzt noch keinen akuten Kinderwunsch habe, sondern einfach sage, ich kann mir vorstellen, irgendwann in den nächsten 10 Jahren ein Kind zu kriegen, dann könnte ich zum Beispiel mal hergehen und im Geiste die letzten 15 Jahre Krankengeschichte von mir selbst durchblättern und sagen, bin ich mal operiert worden? Wurde mir mal irgendeine Krankheit diagnostiziert? Musste ich mal Antibiotika nehmen für eine Infektion, die ich hatte im gynäkologischen Bereich? Also solche Dinge, weil ich einfach glaube, wenn man das weiß, dass man dann einfach, wenn man Kinderwunsch hat, schon zum Gynäkologen mit ganz anderen Informationen geht, als wenn man einfach mal probiert und dann nach einem halben, dreiviertel Jahr zum Gynäkologen geht und sagt, es klappt nicht. Und der Gynäkologe muss dann versuchen, alle wichtigen Informationen zu bekommen. Ich glaube, da kann man ein bisschen vielleicht selbst ein bisschen vorarbeiten, wenn man so will, und ein bisschen die eigene Anamnese erheben sozusagen und schauen, ob da irgendwas Relevantes vielleicht dabei sein könnte. Wenn man sich unsicher ist, kann man natürlich immer den Arzt oder die Ärztin des Vertrauens fragen, ob das relevant sein könnte oder nicht.
Spielt da jetzt bei einem gesunden Lebensstil vielleicht auch rein, dass man Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder sich so irgendwie auch optimal vorbereitet auf eine mögliche Schwangerschaft?
Ja, also was wir schon sehr lange wissen, ist, dass es ganz wichtig ist, dass Frauen, die schwanger werden möchten, Folsäure einnehmen. Mittlerweile gibt es in Österreich auf jeden Fall, ich denke wahrscheinlich sogar in ganz Europa, kein Nahrungsergänzungsmittel mehr, wo Schwangerschaft draufsteht, wo aber keine Folsäure drinnen ist. Weil trotzdem natürlich bitte immer extra drauf schauen, aber es sollte eigentlich überall Folsäure drinnen sein, weil wir einfach wissen, wie wichtig die Folsäure für den Schwangerschaftsverlauf ist. Und Folsäure ist eben auch ein, da gibt es Speicher im Körper und die sollte man idealerweise füllen, bevor man versucht, schwanger zu werden. Da muss jetzt niemand nervös sein oder nervös werden, wenn man schon schwanger ist und das vor der Schwangerschaft nicht gemacht hat, ist es auch kein Drama. Aber wenn man überlegt, schwanger zu werden, ist es sicher eine gute Idee, vorher schon Folsäure zu nehmen, zumal die Folsäure auch niemandem schadet. Also das ist, wenn ich jetzt eine Tablette 400 bis 800 Mikrogramm Folsäure pro Tag einnehme, das schadet mir nicht und im Zweifelsfall hilft es aber für die Schwangerschaft. Genau. Also das kann man empfehlen auf jeden Fall.
Du hast ja schon angesprochen, natürlich eine der Grundvoraussetzungen für eine Schwangerschaft ist, dass die Bahn frei ist sozusagen, dass die Gebärmutter natürlich auch frei ist. Aber da fällt dann beim Thema Kinderwunsch auch ganz oft der Begriff Myome. Was ist das genau und wie beeinflussen die Fruchtbarkeit? Da hat uns nämlich auch eine Hörerin geschrieben, sie möchte wissen, auch welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wenn ein Kinderwunsch besteht.
Ja, das ist wieder eines der sehr komplexen Themen. Also prinzipiell sind Myome gutartige Knoten der Gebärmuttermuskulatur, die also in der Gebärmutter sitzen. Und die Frage nach dem Einfluss auf eine mögliche Schwangerschaft bzw. die Fertilität, das ist eigentlich die schwierige Frage. Es ist Dinge sind, die hier relevant sind. Das eine ist die Lokalisation, das ist der Ort von den Myomen, und das zweite ist die Größe von diesen Myomen. Je mehr die Myome in der Gebärmutterhöhle drinnen sitzen, wo die Schwangerschaft also auch ausgetragen werden sollte, also quasi, wie ich immer sage, im ersten Kinderzimmer drinnen, wenn die dort drinnen sitzen, desto mehr machen sie ein Problem mit dem Schwangerwerden. Je weiter außen sie sitzen, in der Wand oder überhaupt nur aufsitzend obendrauf, desto weniger sind sie ein Problem. Und dann werden sie wieder umso relevanter, je größer sie sind. Die erste Sache mit der Lokalisation drinnen in der Gebärmutter ist einfach ein Platzproblem, wo sich die Schwangerschaft einnistet, wie sich der Mutterkuchen ausprägt, und gemeinsam mit denen, die dann größer werden, wahrscheinlich auch ein Problem, dass die Durchblutung einer sich einnistenden Schwangerschaft hier in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Myome sind quasi sehr bluthungrig und brauchen für die eigene Versorgung relativ viel Blutversorgung. Und das ist eben das Problem, das fehlt dann laut Hypothesen und Ideen der Schwangerschaft. Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel beginnt mit der Idee, ich hätte jetzt gerne ein Kind, aber ich habe es noch nicht probiert und bei mir ist bekannt, dass ich ein Myom habe oder zwei Myome, da muss man sich überlegen, machen wir da etwas oder machen wir nichts? Da, wo es immer empfohlen ist, etwas zu machen, ist, wenn das ein Myom ist, das eben drinnen sitzt und wo man im Ultraschall genau sieht, ja, das ist in der Gebärmutterhöhle drinnen, das könnte wirklich ein Problem machen, ist es klug, das herauszunehmen? Auch überhaupt keine Diskussion bei einer Frau, die zum Beispiel schon mehrere Monate oder ein Jahr im Sinne einer Sterilität erfolglos probiert hat, schwanger zu werden. Aber die viel schwierigere Geschichte ist, was machen wir mit Myomen, die eben irgendwo oben drauf sitzen oder entfernter von der Innenhöhle in der Gebärmuttermuskulatur drinnen sitzen. Und da muss man sich das quasi genauer anschauen. Das ist eine Frage der Größe, das ist eine Frage, wie lange wird schon probiert. Das ist aber auch eine Frage des Alters der betroffenen Frau, weil wenn wir Myome von Bauchseite mit Bauchspiegelung oder offen mit einem Bauchschnitt operieren, bedeutet das, dass wir hier bei größeren Myomen der Gebärmutter auch eine Narbe, also einen Schaden zufügen, die dann erst wieder verheilen muss. Das heißt, wir haben eine zeitliche Verzögerung nach solchen Operationen. Und im Allgemeinen gilt hier, zu solchen Operationen wird nur bei Sterilität geraten und nicht a priori quasi, um vorzubeugen. Weil sehr, sehr viele Frauen mit Myomen werden auch so schwanger, wenn es Myome sind, die nicht direkt in der Gebärmutterhöhle drinnen sitzen. Aber auch hier braucht die betroffene Frau wieder eine professionelle Beratung und das ist eine sehr individuelle Entscheidung meistens.
Auch eine Frage, die aufgetaucht ist, welche Optionen gibt es denn für Frauen, die eine künstliche Befruchtung in Erwägung ziehen? Also welche Vor- und Nachteile gibt es da?
Ja, bevor ich da auf die Vor- und Nachteile eingehe, möchte ich ganz kurz sagen, wir sollten meiner Meinung nach von dem Begriff der künstlichen Befruchtung ein bisschen wegkommen, weil das den nicht nur den Paaren, sondern generell der Gesellschaft das Gefühl gibt, dass das etwas Künstliches ist. Und eigentlich ist es, die englischsprachigen Länder machen das meiner Meinung nach besser, weil die sagen ART, also Assisted Reproductive Technologies, und das ist einfach nur die assistierte Reproduktion und mehr ist es eigentlich auch nicht. Also wir assistieren dabei, aber die Reproduktion geht von dem Paar aus, das sich ein Kind wünscht. Genau, und was gibt es da eben für Möglichkeiten? Also es gibt die IUI, das ist die intrauterine Insemination, wo einfach der Samen aufbereitet wird und dann in die Gebärmutterhöhle eingebracht wird. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten zur, also im Rahmen der IVF, es wird immer so lapidar IVF genannt, aber da gibt es noch Techniken quasi. Also die IVF ist ja die In-vitro-Fertilisation, während die ICSI, die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, wo ein Spermium direkt in eine Eizelle hineingegeben wird. Aber das Outcome ist im Idealfall dasselbe, nämlich ein Kind.
Und gibt's da Vor- und Nachteile?
Ja, also der Vorteil ist, dass man natürlich je nach Grund der Infertilität oder Sterilität eine höhere Schwangerschaftsrate erzielt. Die Nachteile sind, es kostet Geld, es kostet Energie und Nerven, es ist ein, also ja, Energie, Nerven, es ist ein emotional hoher Aufwand für viele, aber nicht nur emotional, sondern auch Zeit. Also man muss halt oft zu Ultraschalluntersuchungen gehen. Man hat verschiedene Termine bei dem Kinderwunschinstitut, das man sich ausgesucht hat. Also es ist schon auch zeitaufwendig für beide, für das Paar. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich eine gewisse Invasivität.
Das heißt, man greift direkt in den Körper ein, in dem Fall.
Ja, also man hat halt, auch wenn es sehr seltene Risiken sind, aber man muss halt mit einer Nadel aus dem Eierstock die Eizellen noch herausholen, weil sonst kann man sie nicht befruchten im Rahmen der assistierten Reproduktion. Und dabei kann man natürlich einmal ein Blutgefäß erwischen, den Darm erwischen. Wie gesagt, das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber es ist trotzdem ein Eingriff und deshalb... Ja, es ist ein invasiver Eingriff. Das muss einem einfach, das ist einer der Nachteile, die ich nennen würde, ja.
Nähere Informationen gibt es dazu auch in unserer Podcast-Folge Nummer 7 zur künstlichen Befruchtung. Wechseln wir vom Thema Schwangerschaft jetzt zum Thema Wechseljahre. Da wollen viele Hörerinnen wissen, während der Menopause erleben ja Frauen oft körperliche und psychische Veränderungen. Welche Behandlungsansätze gibt es denn da und kann man da auch irgendwie Beschwerden lindern?
Ja, Gott sei Dank kann man das. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze. Ich würde das prinzipiell einmal unterteilen in drei Hauptbehandlungsmöglichkeiten. Das eine sind die natürlichen Geschichten, quasi die Phytoöstrogene, also pflanzliche Stoffe, die ähnlich wie Östrogene wirken, aber keine Östrogene sind, die weniger stark und weniger wahrscheinlich wirken, aber dennoch wirken können und im Großen und Ganzen keine Risiken mit sich bringen. Das zweite ist die Hormonersatztherapie, also dass man wirklich der betroffenen Frau empfiehlt, Hormone zu geben. Das ist in erster Linie mal das Östrogen. Bei einer Frau mit einer intakten Gebärmutter brauchen wir auch ein Gelbkörperhormon zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut dazu. Manchmal brauchen wir das Gelbkörperhormon auch prinzipiell, um psychische, emotionale Probleme ein bisschen zu lindern. Das spricht besser auf Gelbkörperhormon, Progesteron an, auch die Schlafprobleme häufig. Und der dritte Einsatz oder die dritte Option, das ist etwas, das jetzt neu in Österreich auf den Markt kommt, und zwar ab Dezember 2024 ist das erste gezielt für Hitzewallungen und Schweißausbrüche entwickelte Präparat, das nicht hormonell ist, mit dem Wirkstoff Fezolinetant, sehr schöner klingender Name darin, das wäre die dritte Option. Da entfallen natürlich alle Risiken und möglichen Nebenwirkungen der Hormontherapie und der Hormongabe, auch eine interessante Sache. Das habe ich jetzt ein bisschen mehr gebracht, denn auch das gibt es jetzt wieder nachzuhören, und zwar in einem unserer vorigen Podcasts, aber diese neue Methode, die ist dort noch nicht drinnen, und das war die Folge 6 mit der Frau Oberärztin Kaufmann gemeinsam.
Und dir.
Ja, genau.
Omega-3-Fettsäuren werden oft auch als wichtiger Baustein für die Gesundheit genannt, insbesondere auch für Frauen. Welche Rolle spielen denn Omega-3-Fettsäuren für das hormonelle Gleichgewicht und die allgemeine Frauengesundheit? Welche Vorteile bieten sie vielleicht auch so abgestuft nach Lebensphasen?
Also Omega-3-Fettsäuren sind einerseits für den strukturellen Aufbau der Zellmembran mitverantwortlich, aber auch für die Funktion der Zellmembran. Das heißt, auf der einen Seite spielen sie eine Rolle in der Synthese der Hormone, also in der Herstellung, und auf der anderen Seite auch bei hormonellen Signalwegen. Das ist zumindest das, was man bisher sagen kann oder bisher weiß. Auf der anderen Seite wird auch diskutiert, dass Omega-3-Fettsäuren eventuell Cortisol reduzieren können. Und in neueren Studien hat man auch gesehen, dass ein gewisser positiver Einfluss auf die Insulinsensitivität beobachtet werden konnte. Das könnte möglicherweise in der Zukunft auch relevant sein oder interessant sein für Frauen, die mit dem PCOS zu tun haben. Also auf der einen Seite dürften Omega-3-Fettsäuren Cortisol reduzieren können. Das wird noch diskutiert. Was ebenso in neueren Studien sich gezeigt hat, ist, dass es wohl einen positiven Einfluss auf die Insulinsensitivität geben dürfte, was, wenn sich das bewahrheitet, auch für Patientinnen, die mit dem PCOS zu tun haben, relevant sein könnte. Und außerdem ist es so, dass man davon ausgeht, dass Omega-3-Fettsäuren die Produktion von entzündlichen oder entzündungsfördernden Prostaglandinen hemmen und die Bildung von antientzündlichen Prostaglandinen fördern. Und das, da erhofft man sich auch eine Besserung für Patientinnen und Patienten, die mit Erkrankungen zu tun haben, die auf Entzündungsreaktionen zurückzuführen sind. Außerdem gibt es auch schon die ersten Studien, dass Omega-3-Fettsäuren sich positiv auf den Schwangerschaftsverlauf ausüben könnten, beziehungsweise auch auf eine eventuelle Osteoporose.
Eine Podcast-Hörerin hat uns kontaktiert und will wissen, welche Verhütungsmethoden sind denn eigentlich derzeit verfügbar und wie unterscheiden sie sich in Bezug auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen?
Ja, es sind wieder relativ viele. Also natürlich gibt es die natürlichen Verhütungsmethoden von Kondom, Femidom und so weiter. Das ist die Barrieremethoden, die einen speziellen Vorteil haben. Sie schützen nämlich auch vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten, sind aber insgesamt unter den weniger verlässlichen zu finden. Immer noch ein bisschen verlässlicher als eine reine Zeitmessungsmethode, eine reine Temperaturmessungsmethode, wobei hier auch zeitweise oder teilweise Daten vorliegen, dass es auch nicht ganz so schlecht ist. Ja, und dann sind wir schon bei den quasi medizinischen Optionen. Also da haben wir auf der einen Seite die hormonellen Verhütungsmittel. Dazu gehören vor allem die Pillen, aber auch das Verhütungspflaster, der Verhütungsvaginalring. Das sind die meisten von denen kombinierte. Das heißt, wir haben Östrogene und Gelbkörperhormone drinnen. Wir haben aber auch die Minipillen, wo nur Gelbkörperhormone drinnen sind. Die müssen zum Teil ein bisschen strenger vom Timing her eingenommen werden und sind vielleicht ein äußerst weniger quasi wirksam, aber immer noch zählen sie unter die mittel- bis hochwirksamen Möglichkeiten. Dann haben wir auch hormonell, aber schon lokaler wirksam, die Hormonspiralen, jetzt auch in drei verschiedenen Größen, entsprechend dem Alter und der Gebärmuttergröße und auch der Dosis, die hier auf den Präparaten enthalten ist. Und dann auch die Kupfer- und Goldspiralen, also die reinen lokalen Methoden zur Verhütung. Und diese Sachen sind natürlich dann schon unter den sehr hoch wirksamen Verhütungsmethoden. Schließlich und endlich darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch die endgültigen Lösungen, das heißt die Eileiterunterbindung oder Eileiterentfernung der Frau und beim Mann natürlich auch die Vasektomie, die natürlich die höchste Sicherheit insgesamt bieten, aber auch meistens irreversibel sind und damit eine endgültige Lösung darstellen müssen. Also ganz, ganz viele Optionen und ich glaube, das muss man sehr individuell auf die Bedürfnisse des Paares bzw. der berateten Frau zuschneiden. Und dann wird man vielleicht mit ein oder zwei Umstiegen dazwischen hoffentlich irgendwann eine Methode finden, die für diese Frau oder dieses Paar auch gut passt und auch nebenwirkungsfrei oder nebenwirkungsarm ist.
Auch dazu haben wir eine Podcast-Folge, das ist nämlich die Folge 5 zum Thema Verhütung. Wir haben außerdem eine Frage bekommen zum Thema Ernährung und Stress. Wie beeinflussen denn Faktoren wie Ernährung, Bewegung oder Stress unsere Hormone eigentlich?
Also es ist so, dass natürlich Stress unsere Hormone sehr stark beeinflusst, weil wir kennen ja alle das Stresshormon oder das Mutterhormon sozusagen, wenn man will, nämlich das Cortisol. Und das Cortisol macht ganz, ganz viel, aber unter anderem auch diese Cravings, die wahrscheinlich viele kennen. Also dass man so auf sogenannte Comfort Foods so ganz starken Heißhunger hat. Also Produkte, die viel gezuckert sind, die viel Fett haben, das möchte man dann sozusagen, wenn man einen Cortisolschub hat, unter Anführungszeichen, natürlich mehr essen. Das werden viele kennen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Stress aber auch die Verdauung verlangsamt und damit die Nährstoffaufnahme auch langsamer oder schlechter funktioniert, beziehungsweise der Stress auch den Abbau von wichtigen Nährstoffen oder den Verbrauch sozusagen beschleunigt. Also darunter fallen Magnesium, Vitamin B, aber auch eben die schon besprochenen Omega-3-Fettsäuren. Und die bräuchten wir ja eigentlich wieder für die Stressresilienz. Also so viel zum medizinischen Hintergrund sozusagen, den wir wissen. Auf der anderen Seite ist es mir gerade bei dieser Frage auch sehr wichtig zu sagen, dass man nicht in diesen Kreislauf hineinkommen sollte, wo man sich stresst, weil man sich nicht stressen darf. Weil ich persönlich habe ganz viele Patientinnen, gerade im Rahmen der Fertilität, die sagen, ja, mein Arzt oder meine Ärztin hat gesagt, ich soll mich nicht so viel stressen, dann wird es schon klappen. Und wenn ich nur weniger Stress habe, dann hätte ich auch einen regelmäßigen Zyklus und dann würde schon alles gut werden, so in die Richtung. Und ich finde halt, damit macht man erstens den Patientinnen noch mehr Stress, weil die haben eh schon genug Stress mit den Gedanken hinter der, also Kinderwunsch macht einfach vielen Stress, Punkt, das ist so. Und gleichzeitig haben wir auch alle es ist ein stressiges Leben. Also ich kenne niemanden, der von sich selber sagt, ich habe überhaupt keinen Stress. Also ich bin eigentlich jeden Tag super entspannt und ich habe jeden Tag Urlaub und mir das gibt's nicht mehr. Unsere Welt ist viel zu schnelllebig, als dass man sagen könnte, okay, also ich habe jetzt einmal gar keinen Stress für ein Jahr, dann werde ich schwanger und dann wird schon alles gut. Also so läuft einfach unser Leben nicht. Und deswegen ist mein Appell an die Frauen da draußen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben und oder Kinderwunsch haben, der Stress, ja, Stress reduzieren ist immer gut, aber wenn man sich den Stress macht, dass man Stress reduzieren muss, dann kommt man aus dem Stress gar nicht mehr raus. Und wenn wir nicht schwanger werden könnten, nur weil wir Stress haben, dann wären wir schon ausgestorben. Also diesen Druck darf man sich nicht umhängen lassen.
Naja, und zum Thema Ernährung und Bewegung ist relativ simpel zu sagen, ein gesunder Lebensstil ist gesünder, na no, na nicht, auf gut Wienerisch. Das ist immer das, was wir den Frauen anraten. Es wird in der Folge zur Osteoporose auch viel um Bewegung und Ernährung gehen. Wir kennen es aber auch zum Beispiel vom Übergewicht, wir kennen es vom PCO-Syndrom. Es ist aber nicht so, dass auf der einen Seite Ernährung und Bewegung die Lösungsmöglichkeit für alles sind. Also zum Beispiel gerade Thema PCO-Syndrom, da steckt auch eine genetische und epigenetische Komponente dahinter, die bekommen wir nicht gänzlich weg mit Ernährung und gesunder Ernährung. Und das zweite Problem ist, es kann natürlich auch irgendwann einmal zu viel werden. Da haben die Frau Dozentin Hager, also die Marlene und ich, ja die Folge Nummer 8 über die funktionelle hypothalamische Amenorrhoe. Und bei jungen Frauen, die eigentlich in den reproduktiven Jahren sind, wenn die Bewegung, das ist die körperliche Belastung, zu viel wird, wenn die Ernährung zu gesund und im Sinne von kalorisch zu wenig ist, kann das irgendwann einmal auch Probleme an der reproduktiven Gesundheit machen und sogar dazu führen, dass es gar keine Eisprünge mehr gibt. Aber insgesamt ausgewogene Ernährung, ausgewogener Lebensstil, ausgewogene Bewegung, das ist natürlich immer gut, nicht nur gynäkologisch hormonell, sondern natürlich auch für das Älterwerden und die Gesundheit im Alter.
Das heißt, Ernährung selbst kann meinen Hormonhaushalt beeinflussen in irgendeiner Form?
Kann es theoretisch schon, gerade bei Frauen, die eine, sagen wir mal, Vulnerabilität, also eine Verwundbarkeit gegenüber gewissen Ernährungsbestandteilen, vor allem zum Beispiel Zuckerstoffwechsel haben, ist ein Übermaß an kohlenhydratreicher Ernährung zum Beispiel ein Problem. Da sind wir wieder bei dem Hauptthema PCO-Syndrom, das uns eh schon die ganze Folge auch begleitet. Also manche Sachen können wirklich schlecht sein und natürlich ist es klar, dass wenn wir zu viel Junkfood essen, dass wenn wir zu fettreich essen, wenn wir einfach zu viel essen und unser Übergewicht in dem Sinne fördern, dass auch das Übergewicht selber, wenn es dann quasi eine gewisse individuelle Schwelle für die individuelle Person übersteigt, dann auch eben Probleme im Hormonhaushalt bedingen kann.
Und wenn man sozusagen eine defizitäre Ernährung hat, also wenn man sich zum Beispiel, also ich persönlich bin Vegetarierin und ich muss halt darauf schauen, dass ich zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ich esse ja keinen Fisch, also wo ich müsste mich aktiv darauf fokussieren, vegetarische Dinge, wo Omega-3-Fettsäuren drinnen sind, ausreichend zu essen. Das sind zum Beispiel Leinsamen.
Zum Schluss noch eine Frage, die ebenfalls viele Hörerinnen interessiert. Welche neuen Forschungsergebnisse gibt es denn im Bereich der gynäkologischen Endokrinologie? Und wie können diese die zukünftige Behandlung von Frauen beeinflussen?
Ja, Hunderte, Tausende, Zehntausende, viele davon nicht besonders sinnvoll, viele wirklich richtungsweisend. Ich kann nur einen groben Überblick darüber geben, also es ist einfach wahnsinnig viel. Wir haben neue Pillen, die auf den Markt kommen, neue Verhütungsmittel. Wir haben sogar eine neue Art des natürlichen Östrogens, nämlich ein fötales Östrogen, das jetzt in einer Pille drinnen ist, das auch in Hormonersatztherapieprodukten derzeit getestet wird. Wir haben ganz große Forschung am Bereich PCOS-Sektor, gerade über Nahrungsergänzungsmittel und deren Wirksamkeit und andere neue Therapieoptionen, weil viele behandelte und ratsuchende Patientinnen und Frauen hier recht unzufrieden sind mit den wenigen Optionen, die zur Verfügung stehen. Und es gibt ein Hauptgebiet, in das sehr viel Forschung geht, das ist die individualisierte Therapie in allen Gebieten, dass man also quasi in der Zukunft voraussagen kann, welche individuelle Person auf welche individuelle Therapie am besten ansprechen wird und dann quasi durch die diverse Informationen, die man schon vor Therapiebeginn hat, eine maßgeschneiderte Therapie anbieten wird können. Also da geht auch ganz, ganz viel in diese Richtung. Das ist nicht nur in der Gyn-Onkologie oder überhaupt in der Onkologie der Fall, sondern auch bei uns in der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin.
Vielen Dank für die Einblicke und das spannende Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen. Vielen Dank für Ihre Fragen und dass Sie so interessiert beim Podcast mit dabei sind. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Norsan, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen.